das Pfingstfest, das Wochenfest oder auch Pentekost am 50. Tag nach dem Fest der Erstlingsfrüchte. Das Pfingstfest ist eines der drei großen Feste, die es von Gott her für die Gemeinde des Herrn gibt. Und als der Herr Jesus seinen Dienst begonnen hat, er war zuvor geprüft worden in der Wüste, der Heilige Geist hatte ihn in die Wüste geführt und er hatte siegreich den Satan dort überwunden mit dem Wort Gottes, dann kommt er in die Synagoge nach Nazareth und er hält seine Antrittspredigt. Und die Antrittspredigt ist der Plan, was er auf der Erde tun möchte. Und dann heißt es in Lukas 4, ab Vers 17, und es wurde ihm, dem Herrn Jesus, das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, es war also so eine Schriftrolle, ja, die großen jüdischen Schriftrollen, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist Jahwes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein gnädiges Jahr des Herrn. Vers 21, er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Amen. Hier sehen wir das Kernanliegen des Herrn Jesus, das Herzensanliegen des Herrn Jesus. Dafür ist er in die Welt gekommen, auf die Erde gekommen. Er möchte Armen gute Botschaft verkündigen. Und damals gab es auch schon unwahrscheinlich viele Arme. Ihr wisst, wenn er begonnen hat, die Armen zu speisen, einmal waren dann gleich 4000, wenn man es genau liest, Männer, also wahrscheinlich die Familien noch dazu. Das waren dann noch viel mehr Menschen gewesen, die sofort teilgenommen haben. Und ein andermal kamen 5000 und haben an der Armenspeisung teilgenommen. Und natürlich hat der Herr Jesus auch das Wort Gottes verkündigt und wollte sie zur Rettung führen. Frohe Botschaft zu verkündigen. Gott hat mich gesandt, sagt der Herr Jesus, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und auch das hat mindestens zwei Bedeutungen. Das sind zum einen wirklich Menschen, die im Gefängnis sind, weil sie gesündigt haben, Fehler gemacht haben in ihrem Leben. Und Jesus wollte, dass sie umkehren zu Gott, dass sie Buße tun darüber und ein ganz neues Leben anfangen. Und weil vielleicht im Gefängnis das gute neue Leben gesehen wird, dass sie dann eine Zeit erlassen bekommen und freigelassen werden. Ich hatte einen lieben Freund über viele Jahre, er ist jetzt auch schon sehr alt, und er hat immer in den Gefängnissen evangelisiert, ist immer dahin gegangen. Er hatte da so eine richtige Gabe dafür, ja, und sagt er einmal, da war so ein ganz harter Bursche, sagte er. Der wollte nicht über das Evangelium reden. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du zuerst mit mir Arm drücken machst, dann können wir auch über das Evangelium reden. Dann sagt er, naja, der Herr hat es mir gegeben. Ich habe Arm drücken mit ihm gemacht und dann habe ich das Evangelium verkündigt. Also er hatte eine Freude im Herrn. Er ist vor nichts zurückgeschreckt. Er wollte, dass die Menschen zu Jesus finden. Und das war mir immer ein wunderbares Vorbild. Gefangenen die Freiheit zu verkündigen, kann auch bedeuten Freiheit von Dämonen, Freiheit von bösen Geistern, Freiheit von Bindungen an Sünde, Freiheit von Bindungen an Okkultismus, Freiheit von Bindungen an, ihr könntet das beliebig weiterführen, all das, was uns knechten will in dieser Welt, wo wir alleine nicht frei werden von. Jesus Christus ist ausdrücklich dafür gekommen, die Gefangenen freizusetzen. Und das ist auch heute noch so. Und dann kommen die Blinden, dass sie wieder sehen. Die Blinden, dass sie wieder sehen. Ja. Ich habe festgestellt, meine Brille war jetzt schon 8 Jahre alt. So schnell vergeht die Zeit. Jetzt war ich gestern beim Optiker und habe gestaunt, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Also sagenhaft, ja. Früher ist man da hingegangen und hat so ein bisschen in so ein Gerät geguckt, ihr kennt das noch, ja. Und dann wurde das eingestellt und dann gab es die Brille. Was wurde da gestern alles mit mir gemacht? Ich musste mich irgendwo hinstellen und von der Ferne blinkte eine Kamera und hat da irgendwas vermessen und 2, 3, 4 Geräte, ja, dass ich wieder sehen kann. Dass ich wieder sehen kann. Also die Menschen im Irdischen geben sich auch Mühe, dass wir mit unseren irdischen Augen und Hilfsmitteln sehen können. Und Gott sei Dank, dass es diesen Dienst gibt. Aber der Mensch kann immer nur tun, was ihm möglich ist. Gott aber kann das tun, was Menschen unmöglich ist. Und was wir heute für ein großes Problem haben, weit über das irdische Augenlicht hinweg, das ist, dass die geistlichen Augen des Herzens oft verschlossen sind. Dass Leute bestens gucken können, die sehen noch einen Vogel auf riesiger Entfernung, dass dort etwas fliegt, aber das Herz sieht den Herrn nicht. Und das Herz sieht, weil wir jetzt hier bei der Bibelstelle sind, den Armen nicht vor der Haustür, den leidenden Nachbarn nicht. 3 Türen weiter kennt man sich schon nicht mehr in einem großen Haus heutzutage. Die Augen des Herzens zu öffnen. Dafür ist Jesus gekommen. Und die Augen so zu öffnen, dass auch die Herrlichkeit Gottes gesehen werden kann. Dass Rettung empfangen wird. Und wir wissen, er hat ganz natürlich auch Blinde sehend gemacht. Aber wie vielen hat er auch die Augen geöffnet für die Herrlichkeit Gottes und für die Rettung, die im Herrn Jesus selbst ist. Und Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden. So. Und wenn wir diese Antrittspredigt des Herrn Jesus, er zitiert ja hier aus Jesaja 61, Vers 1, 2, wenn wir die anschauen, dann hat die aber eine Einleitung und die ersten Worte, die hier stehen, sind: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das heißt, all diese wunderbaren Dinge, die wir gerade genannt haben, zur Rettung, zur Befreiung, zur Stärkung im Glauben, ja, zu einer neuen Sicht auf Gott und sein Heil, all das kann nur geschehen, wenn wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Denn Jesus hat uns in allem ein Vorbild gegeben. Und er setzt das davor, das heißt, das ist die Bedingung für alles, was danach kommt, ja, dass er schreibt, der Geist des Herrn ist auf mir. Warum? Weil er mich gesalbt hat. Könnt ihr euch erinnern an den König David, als Samuel im Auftrag Gottes gesucht hat, wo ist der neue König von Israel? Dann hatte er ein Horn mit Öl zur Salbung des Königs. Diese Salbung war immer eine Amtshandlung, wo parallel dazu der Heilige Geist ausgegossen wurde, Befähigung geschenkt hat, ausgerüstet hat, teilweise das Herz verändert hat. Als zuvor Saul zum König geformt werden sollte, da steht, der Herr verwandelte sein Herz. Der Herr gestaltete sein Herz neu. Ja? Und hier bei David war es dann auch so, er suchte ihn und als er ihn gefunden hatte, dann hat er ihn gesalbt mit Öl, damit er fähig sein wird, König zu sein. Und das ist auch ein Vorbild. Wir brauchen praktisch immer erst eine Ausrüstung durch den Heiligen Geist, damit wir etwas tun können im Reich Gottes. Und all die schönen Dinge, die wünschen wir uns doch. Stellt euch mal vor, all die Menschen, die arm sind, sollen das Wort Gottes hören und gläubig werden und gerettet werden und ein neues Leben bekommen. Der Heilige Geist kann das ermöglichen. Die Gefängnisse, dass dort den Menschen das Evangelium verkündigt wird, Gott kann es ermöglichen. Und auch die inneren Gefängnisse, wie viele Menschen in Bedrückung oder anderen Dingen, der Heilige Geist kann uns befähigen, Hilfestellung zu geben und wir eingreifen können zu Gottes Ehre. Aber es geht nur durch den Heiligen Geist. Was heißt Heiliger Geist? Das Wort für Geist ist Ruach oder Ruach und heißt Geist und wird abgeleitet von Luft, von Wehen, von Wind. Das ist also ein Gleichnis von Gott, ja. Da steht auch im Johannesevangelium an einer Stelle, wer von Neuem geboren ist, der ist wie der Wind. Das deutet darauf hin, dass er vom Heiligen Geist geleitet ist und er tut das, was Gott möchte aus der Beziehung und aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann werden immer Naturereignisse parallel genommen, Wind, Wehen oder auch Sturm, ganz starker Wind. Und der Heilige Geist kann uns eben befähigen, auf der einen Seite ganz ruhig und sanft zu sein. Wisst ihr, so ein ganz angenehmer, leiser Wind, wenn man so im Sommer irgendwo in der Hitze ist, ja, und man freut sich, auf einmal kommt so ein bisschen so Wind, ja, das tut so richtig gut. So dieses sanfte Wirken des Heiligen Geistes, dann das stärkende Wirken, stärkerer Wind. Fahrradfahren kennt jeder, Fahrradfahren. Mit Wind im Rücken fährt sich's viel besser, oder? Ja, das ist doch ein ganz anderes Fahren. Also das ist das, der Heilige Geist, der möchte uns da stärken. Und dann bis dahin, wenn Gott das will, dass der Heilige Geist auch als Sturm wirkt, das wäre zum Beispiel das Austreiben von Dämonen in Vollmacht und Kraft im Heiligen Geist, dass sie ausfahren müssen zur Ehre Gottes und zur Rettung und Befreiung der Menschen. Und Kadosch heißt heilig, es geht um den Heiligen Geist heute, ja, Ruach Kadosch oder Kodesh kann man auch sagen. Heilig heißt geschieden vom Bösen, getrennt vom Nichtheiligen, vom Unreinen. Also der echte Heilige Geist möchte immer aus der Sünde befreien, ja, möchte immer aus der Sünde rausführen, möchte immer heiligen, das ist die nächste Bedeutung, absondern für Gott, zu Gott hinbewegen, mit Gott verbinden. Und das ist auch ein gutes Prüfschema für den Heiligen Geist. Heute wollen ja viele Kraft, versteht ihr? Dieses Windkriegen wie beim Fahrradfahren, das wollen alle. Die Frage ist halt, ob man den Weg Gottes fährt oder einen eigenen Weg. Also das ist die Kraft. Aber der Heilige Geist, der fährt uns den Weg, der hingeht zu Gott. Ja? Und der wegfährt von der Sünde. Der fährt uns den Weg ins Heiligtum des Herrn, um dieses Bild zu benutzen. Und verbindet uns immer, immer enger mit Gott. Und er ist übrigens auch eine Taube, ihr kennt auch dieses Bild, das hat ja auch mit Fliegen zu tun, das ist alles sehr angelehnt. Und die Taube ist ein sanfter Vogel, ja, das ist keine Krähe. Also die Salbung mit dem Heiligen Geist macht keine Krähen oder ähnliche Vögel, sondern Tauben. Und Tauben sind sanfte Vögel, die man, hatte ich jetzt erst wieder, ja, ich war am Bahnhof, ich hatte Dienstreise. Man hat sich kaum hingesetzt, kommen die Tauben so ganz vorsichtig und kommen in die Nähe, ja, und wollen was futtern und suchen so, also sanfte Vögel, die Nähe suchen, die Verbindung suchen, genau. Und diese Verbindung mit Gott, die wollen wir haben. Wir möchten mit Gott verbunden sein und wir möchten sanft reagieren. Herr, schenk uns das auch in Situationen, wo wir es menschlich nicht könnten. Der Heilige Geist. Und nun steht in Jesaja 11 ebenfalls über den Heiligen Geist. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf, dem Baumstamm Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Der Heilige Geist rüstet uns aus zu allem Dienst im Reich Gottes. Also du kannst Kraft haben als Mann oder als Frau zum Schaffen, zum Arbeiten, aber das heißt noch lange nicht, dass man die Kraft hat, wenn jemand kommt, ein Zeugnis zu geben für den Herrn Jesus. Das können zwei völlig verschiedene Dinge sein. Und man merkt das oft auch in Gesprächen. Es ist etwas ganz anderes, ob man sich über ein Fachgebiet oder über das Wetter oder über die Familie unterhält oder ob man darüber sprechen möchte, die Rettung im Herrn Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz auf Golgatha. Ja? Oder wie schön das wäre, wenn sich Dinge besser entwickeln, die Sünde verschwindet und Familien in Einheit, in Liebe verbunden dem Herrn dienen. Das ist ja das, was wir auch wünschen, wo wir beten zu dem Herrn, dass er seinen Geist ausgießt und all das wirkt. Und so gibt es eben eine menschliche Erkenntnis, eine menschliche Weisheit und es gibt eine göttliche Erkenntnis und eine göttliche Weisheit. Und diese göttliche Weisheit, die können wir wirklich nicht aus uns selbst produzieren, die können wir nicht in der Schule lernen, die entsteht aus dem Gebet, aus der Liebe, aus der Hingabe, aus dem Leben mit Gott und eben aus der Salbung durch den Heiligen Geist. Und von dieser Weisheit heißt es, Jesus wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Ja? Das ist so wie heute, wer ARD und ZDF guckt und daraus seine Lebensweisheit ziehen will, der ist natürlich ganz verloren. Der ist natürlich ganz verloren. Man kann das gucken, um sich zu informieren, was überhaupt stattgefunden hat, aber man kann das nicht gucken, um herauszubekommen, was die Wahrheit ist oder wie man sich verhalten soll. Das geht da gar nicht. Und so Situationen gibt es im Leben oft. Und diese göttliche Weisheit, die hatte zum Beispiel Salomo. Salomo war König, Salomo hatte sich von Gott Weisheit erbeten. Und dann kam Salomo und da waren zwei Frauen. Und beide Frauen hatten Babys. Und das Baby der einen Frau war gestorben, das Baby der anderen Frau lebte. Und sie waren in einem kleinen Haus zusammen gewesen. Und auf einmal kommt die Frau, die das tote Baby auf dem Arm hat und sie sagt, Salomo, die andere hat mein Baby gestohlen und hat mir stattdessen ihr totes Baby in den Arm gelegt. Und alle sahen sehr ähnlich aus. Was will man jetzt machen in der damaligen Situation? Ja, da gab es noch keine Gentests und ähnliches. Du kannst nicht nach dem richten, was du vor Augen siehst. Du kannst es einfach nicht wissen, versteht ihr? Und da gibt ihm Gott Weisheit. Gott gibt ihm Weisheit. Und wir erschrecken jetzt, wenn wir das hören. Er sagt, wenn sie sich beide streiten, dann nehmt das lebende Kind, zerteilt es mit dem Schwert in der Mitte und gebt jeder Frau die Hälfte. Das erschrecken wir. Aber was passiert? Ich lese euch mal vor. 1. Könige 3, Vers 26. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, ach, mein Herr, gebt ihr der anderen das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Salomo sagte, die das Kind liebt und am Leben erhalten will, das ist die Mutter. Gebt ihr das Kind. Und ich habe lange drüber nachgedacht. Wisst ihr, was hier mit dahinter steht? Diejenige, die betrogen hat, die hat ja versucht, ein Kind zu entführen, zu stehlen und stand in der Gefahr, die Todesstrafe zu bekommen. Das heißt, diese Mutter war lieber bereit zu sterben, als dass ihr Kind stirbt. Und daran hat er gewusst, das wird nur die Mutter tun. Und die Mutter wird es tun. Die Mutter wird das tun. Die wird lieber ihr Leben geben, als dass ihr Kind stirbt. Und das ist wieder ein Blick auf Jesus, der sein Leben für uns gibt, damit wir Leben haben. Das war Weisheit von Gott. Das konnte niemand anders raten. Und im Neuen Testament steht dann, schon bei Salomo kam die Königin von Saba, um ihn zu suchen. Und bei Jesus ist noch viel mehr Weisheit, steht dann geschrieben, als bei Salomo. als Jesus die Jünger vorbereitet hat, dass er ans Kreuz geht, da wurden sie traurig und sie sagten, wo gehst du hin? Und dann sagt Jesus, jetzt ist euer Herz zwar voll Trauer in Johannes 16, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, der Tröster, wird er der Welt die Augen auftun. Ja, mir das wieder, die Augen öffnen, ja, dass die Blinden sehen können. Was ist da gemeint? Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich, also an Jesus, glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt, dass Satan, gerichtet ist. Er ist bereits gerichtet. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen, verstehen, es ist noch zu stark für euch. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, hier wird der Heilige Geist jetzt Geist der Wahrheit genannt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, also Jesus, verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Die Jünger hatten eine Furcht davor, dass der Herr Jesus geht zum Vater. Denn sie haben gefürchtet, dass sie dann nicht wissen, was sie tun sollen. Sie haben gefürchtet, dass sie dann nicht die Weisheit haben. Wie sollen sie mit den Pharisäern reden? Ja, ihr wisst, die haben immer versucht, den Herrn Jesus reinzulegen. Und er hatte immer so viel Weisheit von Gott, dass er ihnen in der richtigen Weise geantwortet hat. Oder auch, wenn ein Mensch gekommen ist und er war schwer belastet, der Herr Jesus, er konnte immer helfen. Er hat es geschafft, auch Dämonen auszutreiben, wo die Jünger sich bemüht haben und haben es nicht geschafft. Und Jesus sagt, ihr müsst fasten und beten, ja, um verstärkt mit dem Heiligen Geist ausgerüstet dann das zu tun. Es gab also viele Situationen, wo sie merkten, wenn Jesus nicht da ist, da wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Ja? Und jetzt sagt der Herr Jesus, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, der Heilige Geist. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Warum ist das von der Erde her gesehen noch besser, wenn der Herr Jesus von oben über den Heiligen Geist führt? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Nun, ja, ganz genau, ja. Ganz genau, wenn der Herr Jesus auch viel gewirkt hat, Speisung der 4000, Speisung der 5000, vielleicht wären noch mehr gekommen, ja. Aber wie soll er an allen Orten der Welt gleichzeitig sein als Mensch? Von Gott gekommen, erniedrigt, die Gottheit abgelegt und Mensch geworden. Er konnte nicht gleichzeitig in allen Ländern sein. Er konnte nicht gleichzeitig bei allen Jüngern sein, wenn es immer mehr werden. Und so ist es gut, wie es Gott gemacht hat. Der Herr Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er ist in das Heiligtum eingegangen. Er hat mit seinem Blut für unsere Sünde bezahlt. Er hat sein Blut dargebracht vor dem allmächtigen Gott. Und er hat seinen Platz eingenommen als Majestät in der Höhe zur Rechten Gottes. Und von dort hat er den Heiligen Geist gesendet. Das ist Pfingsten. Die Erstausgießung in großer Art und Weise des Heiligen Geistes über die Jünger. Und wir brauchen auch heute immer wieder neu das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und dieser Geist tröstet uns dann, wenn wir Trost brauchen. Hier wird er Tröster genannt. Das Wort ist auch Fürsprecher, Fürsprecher vor Gott. Das meint auch Rechtsanwalt vor Gott, wenn wir Dinge getan haben, die nicht in Ordnung sind. Jesus vertritt uns, der Heilige Geist vermittelt das, wir bitten um Vergebung, wir werden wieder gereinigt in seinem Blut und können im Frieden und in der Liebe und in der neuen Kraft nach vorne gehen. Jesus hat es vorausgesagt, es ist gut, dass ich weggehe und wir sind jetzt in dieser neuen Zeit. Und jetzt überlegt einmal, alleine die Dinge, die bis jetzt genannt wurden, und ihr ahnt das, ja, ich könnte immer weitermachen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. So viele wichtige Aspekte, die nur durch den Heiligen Geist im Leben der Gläubigen lebendig werden können, wirksam werden können. Der Heilige Geist ist so wichtig. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und so verstehen wir das Geschehen zu Jesu Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Als er mit den Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich gehe ein Stück weiter, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, auch ihr. So wie wir heute hier zusammen sind, es ist eine Verheißung für alle Gläubigen, wir werden seine Zeugen sein. In Jerusalem, Samaria, Judäa und bis an die Enden der Erde. Aber was brauchen wir dafür? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und jetzt kehrten sie nach Jerusalem um und sie versammelten sich immer wieder im Obersaal eines Hauses. Und was haben sie dort getan? Sie haben gebetet. Sie haben gebetet, dass Gott seine Verheißung einlöst. Dass Gott seinen Heiligen Geist in der Fülle gibt. Und dieses Gebet dauerte über die gesamte Zeit immer und immer wieder an. Treu waren sie darin. Und sehr, sehr guter Satz, an dem man so viel ableiten kann. Vers 14, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Alle. Die haben nicht gedacht, der Petrus und der Andreas sind schon dort, dann brauche ich nicht mehr hingehen. Die verharrten alle einmütig gemeinsam im Gebet. Ja? Die haben auch nicht gesagt, jetzt haben wir einmal gebetet, das reicht. Die haben sich da tatsächlich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag getroffen und haben gemeinsam gebetet. Erinnert ihr euch an den Propheten Daniel? Der hatte auch mal eine ganz wichtige, tiefe Anfrage an Gott, die ganz Israel betroffen hat. Und dann hat er gebetet zu Gott und wollte die Antwort. Wie lange musste er warten? Wie lange musste er warten? Na gut, machen wir es nicht so schwierig. Er musste jedenfalls lange warten, ja? Okay, und was passierte dann? Dann kam ein Engel. Und der Engel, der sagte, Daniel, schon dein erstes Gebet ist erhört worden. Aber als ich zu euch kommen wollte, zu dir kommen wollte, um dir die Antwort zu bringen und all das umzusetzen in der unsichtbaren Welt, was passierte da? Da stellte sich mir ein Erzengel der Finsternis in den Weg und ich musste mit ihm kämpfen. Und dann kam der Erzengel Michael von Gott zu Hilfe und übernahm den Kampf und Gabriel konnte zu Daniel kommen. Und jetzt tue ich dir kund, was geschehen wird und in der unsichtbaren Welt, die Engel Gottes hatten das alles erkämpft in dieser Zeit. Aber Daniel, er betete und fastete diese ganze Zeit über. Und wir haben hier dieses Beispiel auch von Mose und Josua. Das ist hier ganz genauso gültig. Da waren Feinde Israels und Josua sollte kämpfen. Damit sie den Sieg haben, stand Mose oben auf dem Berg und er hebt seine Hände. Und hebt einen Stab auch, ja. Und solange wie er die Hände hochhebt, solange siegt Israel. Und wenn er denkt, jetzt die siegen, ja, jetzt nehme ich mal die Arme runter, heute lassen wir mal die Gebetsstunde sein. Stille Zeit fällt aus. Was passierte? Sofort verlor Josua, verlor Israel. Dann kamen zwei zu Hilfe, die standen ihm bei von rechts und links und halfen ihm, die Hände zu Gott zu heben und zu beten. Und so haben sie dann den Sieg errungen. Sie haben dann gebetet, bis der Sieg vollbracht war, durchgehalten, ja, und dann war der Sieg vollkommen, Frieden war, sie konnten in das Land. Dieses Prinzip war auch bei Daniel. Er hat durchgebetet, durchgefastet. Und dieses Prinzip war auch hier in der Apostelgeschichte. Die haben sich versammelt, alle einmütig, gemeinsam, Frauen, Männer mit einem Ziel. Herr, schenk, dass deine Verheißung eintrifft. Schenk, dass deine Verheißung eintrifft. Und das ist oft so gefährlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand schwer krank ist. Wir beten, 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 beten. Wenn es dem besser geht, ein bisschen besser geht, ist die Gefahr, dass man aufhört zu beten und sagt, jetzt ist wieder alles gut und bups, gibt es einen Rückfall. Oder dass man das Danken vergisst. Wir bitten 2 Wochen und wir danken einen Tag. Nein, durchgängig, durchgängiges Gebet. Das ist die Lehre der Apostelgeschichte. Bis wir wieder erfüllt sind von Heiligem Geist. Wenn wir nicht die Kraft haben, den Menschen Zeugnis zu geben, dann ist das etwas ganz Normales. Es gibt bestimmte Probleme. Wir haben nicht diese Erfüllung des Geistes. Wir können beginnen zu beten und zu beten und zu beten und zu beten. Und Gott wird uns zeigen, wie er uns ausrüsten möchte mit seinem Heiligen Geist. Wenn ich keine Freude mehr habe, am Wort Gottes zu lesen, genau das Gleiche. Schüttet euer Herz vor dem Herrn aus. Legt ihm alles hin, sprecht alles aus, was euch bedrückt. Sagt ihm alles, was ihr auf dem Herzen habt und lasst uns gemeinsam dafür beten, dass wir in Einheit, wie diese Gläubigen hier, dem Herrn dienen. Und dann ist dieses Wunder geschehen. Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen und alle wurden erfüllt von Heiligem Geist. Und plötzlich, erst waren sie versteckt im Obergemach, hatten Angst, was passieren könnte, ganz normal, wie wir alle, wenn wir nicht erfüllt sind mit Heiligem Geist, völlig normal. Und dann wurde der Heilige Geist in Fülle ausgegossen über sie und plötzlich gehen die vor die tausende Leute und verkündigen das Evangelium und sagen, Jesus ist für euch gestorben, hat sein Blut für euch vergossen. Kommt zum Herrn, damit ihr gerettet werdet. Die gleichen Menschen, genauso schwach wie wir, durch den Heiligen Geist gestärkt und verwandelt. Und der Heilige Geist schenkt uns diese Kraft, dass wir verkündigen können bis an die Enden der Erde. Und natürlich ist sein Wirken vielfältig. Das kann auch sein, eine Frage, die du hast, die Weisheit, bis man von Gott her weiß, wie man sich verhalten soll. Bis man von Gott her weiß, wie man zum Beispiel eine Arbeitsstelle auswählen soll, wo man eine Wohnung bekommt. All diese Dinge sind damit eingeschlossen. Und ich möchte zum Abschluss aus diesem Buch hier die Feste des Herrn von Kevin Howard und Marvin Rosenthal vorlesen. Hier wird beschrieben Pfingsten in Jerusalem, wie es die Menschen erlebt haben. Man schrieb ungefähr das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Es war ein heißer Morgen Ende Mai, auf den Schavuot in jenem Jahr fiel. Die topasfarbene feurige Sonne Judäas stand schon hoch über dem Horizont. Sie war bereits mehrere Stunden auf ihrer täglichen Bahn unterwegs. Die dünne Decke tiefliegender Morgenwolken hatte sich unter ihren glühenden Strahlen bereits längst aufgelöst und hinterließ einen klaren blauen Himmel über Jerusalem. Also eine gute Reise, schöner Vorausblick für euch. Ja, kommt gut an, seid gesegnet, berichtet uns dann davon. In der Stille des Vormittags waren vom Tempel her nur die Klänge des Schacharit, des Morgengebets, zu hören, welches soeben beendet wurde. Der Schall der silbernen Trompeten, das Dröhnen des gemeinsam gesprochenen Gebets der Gläubigen, die Stimme des aus dem Buch Hesekiels und dem Buch Habakuks verlesenen Mannes. Scharen jüdischer Gläubiger überfluteten die Tempelhöfe. Also so viele Leute, ja. Da Shavuot ein Pilgerfest war, kamen auffallend viele Besucher aus anderen Ländern, des Nahen Ostens, aus Nordafrika, aus Europa und Asien. Ganz plötzlich war hoch oben das Getöse eines kräftigen Sturmes zu hören. Ihr erinnert euch, der Heilige Geist, ja, schon vom Wort her, hier als Sturm zu hören. Aber wie konnte das sein? Nirgends waren Wolken und kein einziger Windhauch war zu spüren. Es war auch nicht die entsprechende Jahreszeit für Stürme. Die Betenden waren verwirrt und suchten am wolkenlosen Himmel nach der Ursache dieser Unruhe. Langsam veränderte sich das Geräusch, als ob es sich gegen Westen weiter bewegte. Mehrere hundert Menschen liefen vom äußeren Hof durch das Südwesttor an den Tempelwachen vorbei, die hohe Treppe hinauf, die in die untere Stadt hinunterführte. Von diesem hochragenden Aussichtspunkt aus, von ganz oben, gewahrten sie das zeitweilige, kurze Aufblitzen einer Säule wirbelnder Feuerfunken, die aus einem nahegelegenen Haus emporschlug. Die Leute hielten verdutzt inne und starrten unverwandt auf das Haus und die Feuersäule. Was mochte dieser Wind und dieses Feuer wohl bedeuten? Handelt es sich dabei um das, was gerade in der Lesung aus den Büchern Hesekiels und Habakuks von ihnen gehört worden war? Könnte es sein, dass die Schechina-Herrlichkeit Gottes nach fast 600 Jahren soeben wieder nach Israel zurückkehrte? Die Menschenmenge drängte sich vorwärts, entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Binnen weniger Minuten erreichten sie das Haus und sie hämmerten an die Tür. Hätten sich nicht 12 Männer ihren Weg auf die Straße gebahnt, nämlich die Apostel, dann wäre die Tür mit aller Sicherheit bald in die Brüche gegangen. 12 Apostel begannen sofort, die aus der Menge auf sie einströmende Flut aufgeregter Fragen zu beantworten. Aber zur allergrößten Verwunderung der Zuhörer antworteten die 12 ihnen in den verschiedenen Muttersprachen der in der Menge Stehenden. Das löste einen regelrechten Tumult aus. Diese 12 Männer waren ihrer Kleidung nach offensichtlich Galiläer. Und wer hat schon jemals von einem gebildeten Galiläer gehört? Das sind doch ganz einfache, ungebildete Leute. Das Zentrum der Bildung war Jerusalem und nicht Kapernaum. Und jetzt sprechen sie in allen diesen Sprachen. Wie waren diese ungebildeten Galiläer wohl in der Lage, nicht nur in diesen Sprachen zu reden, sondern sie sogar mit unterschiedlichsten Akzenten zu sprechen, als ob es ihre Muttersprache wäre? Viele drängten auf Antworten, während andere begannen, sich über sie lustig zu machen und sie der Trunkenheit zu bezichtigen. Die Kunde vom Wind und dem Feuer verbreitete sich im Nu unter der wimmelnden Menschenmenge, die nach dem Gottesdienst soeben den Tempel verließ. Jetzt kommen die Leute vom Tempel noch dazu. Die Straßen füllten sich rasch und jede Art von Verständigung wurde unmöglich. Einer der 12, ein Mann namens Petrus, anscheinend der Wortführer, rief der Menge zu, ihm auf den naheliegenden Platz außerhalb des südlichen Eingangs zum Tempel zu folgen. Dies war unter Rabbinern ein beliebter Ort, an dem sie ihre Studenten unterrichteten, bevor sie die Tempelanlagen betraten. Mit dem umgebenden Platz und den zum südlichen Tor führenden 200 Fuß breiten, flachen Stufen war dieser Ort einer der besten im Tempelbezirk, um zu einer großen Menschenmenge zu sprechen. Die 12 Männer stellten sich auf den aus weißen Kalksteinen gefertigten Treppenabsatz. Hinter ihnen ragte die prächtige, dreistufige, königliche Säulenhalle 120 Fuß hoch empor. Als dann Petrus die Menge um Ruhe bat, seine Hand erhob, war ein Meer von Menschen auf dem unterhalb liegenden Platz versammelt. Riesige Menschenmenge. Die Ortsansässigen erkannten, dass diese Männer Nachfolger jenes Jesus von Nazareth waren, der vor fast 2 Monaten am Passafest gekreuzigt worden war. Die Menschenmenge verstummte und schaute gebannt auf Petrus, als der zu sprechen begann. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst mich euch dies erklären. Hört mir aufmerksam zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja gerade erst 9 Uhr. Nein, es ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Dort heißt es, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Er hatte recht. Sie selber hatten die Zeichen gesehen, den Wind und das Feuer, und diese 12 auf wundersame Weise in ihren eigenen Muttersprachen die Heilige Schrift verkündigen hören. Das war ganz gewiss Gottes Hand. Petrus fuhr fort und zitierte den hebräischen Propheten hinsichtlich des kommenden Tages des Zornes Gottes und warnte: Nur der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Diese Menge gottesfürchtiger Männer verharrte in Stille. Nur das entfernte Blöken von Schafen irgendwo im Tempel war zu hören. Die Atmosphäre schien mit Elektrizität geladen zu sein, mit einer Erwartung, ja regelrechtem Hunger der Menschen danach, dass Petrus seine Rede fortsetzt. Petrus ging allmählich zu Jesus von Nazareth über und zitierte die nächste Viertelstunde langsam, kraftvoll und mit schlichter Redegewandtheit die Prophezeiungen König Davids und der Propheten Israels in Bezug auf den verheißenen Messias. Während Petrus eine Prophezeiung nach der anderen aufzählte, wurde klar, dass die Schriften den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt des Messias voraussagten. Wie könnte man auch auf andere Weise glauben? Die Menge der orthodoxen Männer war sichtlich bewegt und begann nachzudenken. Die Worte des Petrus brannten in ihren Herzen. Einigen liefen die Tränen die Wangen hinunter. Einige begannen mit geballten Fäusten ihre Brust zu schlagen als Zeichen ihrer Qual und Buße. Andere hielten es nicht mehr aus und schrien: Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Mit starker Stimme ermutigte Petrus sie: Tut Buße. Nach Süden auf den nahegelegenen Teich Schiloach weisend fuhr er fort: Dann werdet ihr getauft im Namen Jesus des Messias, denn eure Sünden sind vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Denn euch und euren Kindern gelten die Verheißungen. Den ganzen Vormittag lang waren auf dem Platz vereinzelte Gruppen zu sehen, die den 12 Männern Fragen stellten und mit ihnen diskutierten. Aber wirklich überwältigend war, jene Scharen von Menschen zu sehen, die zu den Mikwe, den Taufbecken, strömten. Insgesamt vertrauten sich ungefähr 3000 Männer an diesem Morgen dem Herrn an und wurden zur Gemeinde hinzugetan. Die hier dargestellte Geschichte basiert auf den Berichten von Augenzeugen und sie ist festgehalten in Apostelgeschichte Kapitel 2. An diesem Schavuot, Pfingstmorgen, schloss Gott einen neuen Bund mit Israel, so wie er es vorhergesagt hatte. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Jeremia 31. An diesem Morgen goss er seinen Heiligen Geist aus, wie es ebenfalls vorausgesagt hatte: Ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, das ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht. Jesaja 59. Aber so wie diese Verheißung für jene Menschen galt, genauso gilt sie auch für sie, für dich und für mich. Rufen sie den Namen des Herrn an und sie werden errettet werden. Bitten sie ihn intensiv und er wird sie erfüllen mit seinem Geist. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr, wir danken dir, dass diese Verheißung des Heiligen Geistes auch uns allen heute gilt, die wir dir unser Leben geschenkt haben, Herr, und immer wieder auch um Vergebung bitten, wenn irgendeine Sünde in unserem Leben ist. Herr Jesus, vergib uns und reinige uns und nimm das alles hinweg und fülle uns mit deinem guten Heiligen Geist. Herr, der Geist, der uns Weisheit gibt, der uns die Kraft gibt zum Zeugnis, der uns Liebe schenkt, Trost gibt, lieber Herr, Geborgenheit und Frieden in den Häusern. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und wir brauchen das so, so sehr. Bitte erfülle uns viel mehr mit deinem Heiligen Geist, lieber Herr. Gebrauche uns zu deiner Ehre. Sei uns ganz, ganz nahe. Wir haben dich lieb, lieber Herr, und wir möchten deinen Willen leben und freuen uns an all dem Guten, was du in uns gewirkt hast, was du uns schon geschenkt hast, gegeben hast, Herr, ja, geholfen hast, weitergetragen hast, geheilt hast. Herr, dass wir heute hier so schön zusammen sein können, das ist alles ganz große Gnade von dir. Und wir wissen, du bist auch bei all unseren Geschwistern und Lieben, die heute nicht hier sein können. Und du rührst sie an, lieber Herr, und du hilfst ihnen aus Gnade. Wir preisen dich, dass du auch in Straßburg die Evangelisation segnen wirst, Herr. Befehlen es dir an und bitten dich, dass Menschen zu dir finden und Gläubige auch gestärkt werden im Glauben. Dir sei Lobpreis, Dank und Ehre. Nimm unser ganzes Leben in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.